Damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geh mir weg mit Netzwerken mit mir, dem Leo.
Und dem Sebastian.
Mit dem Sebastian mit Internetproblem
aktuell. Richtig, ich wollte gerade sagen.
Dass wir in einem Netzwerk-Podcast sind.
Mit Netzwerkproblemen. Ja, genau. Hier auf dem Land ist das DSL sogar langsamer als das mobile Internet, aber auch das, da ist heute irgendwie, da ist einer auf den Mast geklettert und repariert den gerade.
Da steht eine Kuh auf der WLAN-Leitung.
Genau das.
Wir wollen uns heute kurz und knackig über das Thema Netzwerkplanung unterhalten, beziehungsweise das haben wir uns heute so als Themenbereich genommen. Also mal gucken, was dabei am Ende so ein bisschen bei rumkommt, aber so ein paar Punkte möchte ich ansprechen, beziehungsweise möchte ich heute drüber sprechen. Und zwar so ein bisschen, welche Gedanken hat man bei der Planung bei einem Netzwerk? Was muss man beachten? Welche Fallstricke gibt es da zum Beispiel? Und so ein bisschen Erfahrungen austauschen. Und da wäre jetzt meine erste Frage an dich, Sebastian. Was ist so das Erste, was du machen würdest oder auch machst, wenn du ein Netzwerk aufbaust? Du hast ja auch selber Switche, die du dir selber angelegt hast, die du auch selber konfiguriert hast, beziehungsweise konfigurieren hast lassen. Ja, ich glaube, das war richtiges Deutsch. Genau.
Ich denke gerne in Bildern oder ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass man auf Papiertischdecken mit dem Edding schöne Scribbles machen kann. Also entweder passiert das in meinem Kopf oder auf einer Papiertischdecke oder digital. Ich male mir gern erstmal so die Topologie auf. Also was ist die Anforderung der Veranstaltung, die da durchzuführen ist? Dann würde ich mir halt überlegen, welche verschiedenen Gewerke habe ich. Die würde ich mir mit komischen kleinen Symbolen aufzeichnen. Und dann würde ich mir überlegen, wie da halt die Schnittstellen sind, ne? An welcher Stelle ich die abgreifen kann, wo es Abzweigungen gibt, was so ja die Hauptleitung ist. Im einfachsten gedacht jetzt meistens ja zwischen dem FOH und der Bühne. Aber vielleicht gibt es auch größere Strukturen. Und so würde ich mir das alles, glaube ich, erstmal auf dem Blatt aufzeichnen. Da kann ich kann visuell besser denken. Dann würde ich natürlich die Verbindungen, die den meisten Traffic haben oder die am wichtigsten sind, würde ich halt noch überlegen, wie ich die am besten abgesichert kriege. Ob ich die redundant mache oder ob ich die anders schützen kann, wenn ich es nicht redundant hinkriege. Und dann würde ich halt gucken, wie viel Aufwand es ist, vielleicht in so die letzten Abzweigungen, Einzeläste zu kommen und mir dann überlegen, wie viel Mühe müsste ich mir machen, um die safe zu kriegen oder wie schlimm wäre es, wenn davon halt einer abbrechen würde. Würde da die Veranstaltung von leiden oder ist das nur so ein nice to have und wenn das mal irgendwie ausfällt und dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde nicht funktioniert und dann wieder an den Start kommt, wäre das entscheidend für das Gelingen der Veranstaltung oder kann man dann auch damit leben? Und so würde ich mir das, glaube ich, aufbauen. Also erstmal visuell überlegen, damit ich auch nichts vergesse und dann so ein bisschen dann schon anfangen zu planen, was ist primär wichtig, was muss ich mehr Acht geben, was ist mehr am Rand der Skizze und braucht weniger Beachtung. Und ich glaube, das wäre so der Weg.
Da hast du auf jeden Fall schon mal viele wichtige Dinge gesagt. Was ich vor allen Dingen cool finde und auch wichtig finde, und das machen nicht viele, da bist du einer der wenigen, ist sich visuell einen Plan machen. Also viele Leute sind ja zum Beispiel so ein Excel-Denker. Die bauen sich, machen eine Excel-Liste und schreiben dahin, okay, welche Switcher habe ich und vielleicht sogar noch eine IP-Adresse da hinten dran, aber am Ende die Topologie, wie soll es aussehen oder was ist überhaupt die Anforderung, das ist eigentlich das viel Wichtigere. Das wird oft unterschätzt, dann einfach mal zu sagen, okay, was brauchen wir denn eigentlich überhaupt? So, weil was ist die Anforderung an das Netzwerk? So, denselben Gedanken hat man ja in anderen Gewerken auch. Eine Kameraoptik wird ja nicht danach ausgewählt, was für ein Zoom sie hat, sondern was will ich für ein Bild haben? Genauso ist das bei einem Moving Light. Will ich einen Spot, Beam oder Wash haben? Und das ist im Netzwerk halt genau dasselbe. Nur, dass man sich da erstmal nicht über die Art von Netzwerk-Switch Gedanken macht, sondern die Position und die Anbindung. Das ISO-OSI-Modell sagt dir doch noch was, oder?
Ich habe es auf jeden Fall in einer deiner Schulungen gehört und ich würde mich jetzt aber nicht trauen, es direkt wiederzugeben.
Verdammte. Okay. Ich hatte gehofft, du sagst ja, ich kann es ja mal versuchen.
Ich könnte es versuchen, weil ich habe ja bestimmt noch den Zugangslink, wo ich mir deine Schulung im Nachhinein nochmal ein halbes Jahr lang angucken kann. Wenn wir jetzt an dieser Stelle stoppen, kann ich es dir nochmal erklären, weil ich könnte es ja jederzeit nachgucken, was du mir damals erklärt hast.
Das stimmt, aber ich kann dir das auch mal versuchen, so zu erklären. Wir haben in der Netzwerktechnik ja quasi ein Referenzmodell. Dieses Referenzmodell hilft uns, das Netzwerk in bestimmte Schichten zu unterteilen, um Fehler zu finden. Analog kann man das, beziehungsweise so zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und analog kann man das auch im Ton und Video oder Licht denken. Quasi es gibt den Signalweg als solches, dann gibt es bestimmte Patches auf der Stagebox oder auf dem Mixnode. Das Ganze geht dann über irgendwelche Multiköre in die Dächer und das sind alles verschiedene Ebenen, in denen wir denken müssen. Genauso ist das im Netzwerk auch. Nur sind die Themen da eher nicht wirklich alles rein hardware-technisch, sondern teilweise dann auch schon strukturell, konfigurations- oder virtuell oder von der Konfiguration her gedacht. Und das erste ist halt Layer 1. Das, was wir als unterstes haben, wie ist die Verkabelung? So, und das ist das Erste, worüber wir uns Gedanken machen müssen, weil es hilft nichts, wenn wir uns das tollste, ich sag jetzt mal ganz advanced, Layer 4 Routing und Firewalling überlegen, wenn wir am Ende aber nur drei Switche haben, die nebeneinander stehen. Und was ist die Anforderung? Bei so einem Festival, ganz einfach, wir haben einen FOH, wir haben eine Bühne, da müssen 3-4 Gewerke drüber. Die müssen entweder getrennt oder über ein Netzwerk laufen. Wenn wir sogar 2 Bühnen nebeneinander haben, möglichst diese beiden Bühnen direkt miteinander versorgen. Oder bei einer Konferenzveranstaltung, wo wir unterschiedliche Positionen haben, wie zum Beispiel auch eine Kommentatoren- oder eine Übersetzerkabine, Dolmetscherkabine. Oder eine Monitoring Station, wo nochmal Headsets angelegt werden oder irgendwo in der Umkleide tatsächlich diese Headsets angelegt werden und man da irgendwie nochmal einen Abgriff braucht. Über all das muss man sich halt Gedanken machen als erstes. Und danach kommt so ein bisschen die Frage, was nehme ich dann für eine Faser- bzw. Übertragungsart? Hat es ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen. Thema CAT oder LWL. CAT, ich sage jetzt einfach mal ganz so grob, in diesen zwei Teile unterteilt. Einmal Access und einmal Distribution. Das sind so diese zwei Layer, die man ja auch in so einer typischen Topologie hat. Man hat einmal das Distribution Layer, wo man einfach nur die Signale verteilt. Das sind meistens längere Wege. Und dann hat man das Access Layer, wo nur noch kurze Wege zurückgesetzt werden müssen, um wirklich die Endgeräte anzubinden. Das ist halt dann zum Beispiel so eine typische CAT-Anwendung von Switch zu dem Mixnode, zu Stagebox, zur Kamera oder. Und dann halt eben zwischen den Switchen die Verteilerschicht, wo wir es dann über LWL verteilen. Und danach kann man sich Gedanken machen, wie legt man das Ganze? Macht man das Ganze getrennt vom Haus, wo man sich gerade befindet? Wenn es eine verfügbare IT-Infrastruktur im Haus gibt, nutzt man diese mit? Wie sind da die Schnittstellen? Oder legen wir einfach unsere eigene Verkabelung? So. Du warst ja bis jetzt auch immer ein Freund davon, lieber mal was Eigenes legen, weil das ist unser Ding, da müssen wir nicht mit anderen Leuten sprechen oder so. Das kann aber halt auch eben seine Vorteile haben. Wie ich eben gerade schon davon gesprochen habe, wenn jetzt irgendwo in der Garderobe die Mikrofonierung sitzt und da aber irgendwie einen Pult haben möchte zum Vorhören, zum Reinhören oder ein Intercom da stehen muss, dann hat man halt darüber, wenn man sich auch darüber Gedanken macht, die Möglichkeit, recht schnell an ein Ziel zu kommen, wenn das Haus es natürlich mitmacht. So. Deswegen mache ich ja diesen Podcast, weil ich ermutigen möchte, dass man das macht. So. Und dann hat man daneben, neben dieser Anbindung mit dem Haus, ja auch noch die Möglichkeit, irgendwie weitere Services zu nutzen. Haben die irgendwie Internet vor Ort? können wir das von denen irgendwie abgreifen? Vielleicht haben die in sich im Haus selber eine Redundanz eingebaut, die wir auch mitnutzen können für uns. Oder Kabelwege reicht ja nicht nur, muss ja gar nicht mal so schon Layer 2 oder Layer 3 sein, ne? Also Switch, Netzwerk-Switch-Ebene, sondern kann ja auch Kabel-Patch-Panels sein. Kann ich Kabelwege nutzen? Bin ich zum Beispiel in einem großen Stadion? Kann ich die Wege nutzen? Oder bin ich irgendwo auf dem Acker, auf irgendeinem Festival und dieses Festival ist jedes Jahr? Da liegen also schon ganz viele LWL-Fasern überall. Kann ich mir das einfach dahin patchen, wo ich will? Anstatt meine eigenen Leitungen zu ziehen. Das ist halt auch immer so ein bisschen Kosten-Nutzen-Fragen, die man da hat. Ne?
An der Stelle mal eine kurze Zwischenfrage. Was ist denn so die persönliche Erfahrung? Weil ich bin ja auch so ein Haus-Yogi. Bei mir im Haus vertraue ich dem natürlich, was wir tun. Oder würde ich auch jedem anderen sagen, du kannst dem vertrauen, was wir tun. Ich glaube, wenn ich jetzt auf Tour wäre, wäre ich aber doch eher wieder der Schisser, der doch lieber seine eigenen Kabel legen würde. Natürlich hast du recht, ich komme nicht an jede Stelle so bequem, wie wenn ich Hausinfrastruktur nutzen würde. Gibt es da irgendwie für dich so eine Faustregel, wo du sagst, ich mache das, wenn ich 2 Wochen vorher mit denen oder eine Woche vorher schon mal mit denen Kontakt hatte und ich beim Telefonat oder in der Mail gemerkt habe, die wissen, was ein Cut-Kabel ist und vertauschen das nicht mit einem USB-A-Kabel. Also gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt, wo du sagst, an irgendwas konnte ich festmachen, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich Hausinfrastruktur nutze, weil ich mit irgendwem gesprochen habe und ich hatte das Gefühl, dass derjenige auch Plan davon hatte und deswegen glaube ich, das wird schon funktionieren, weil du willst ja, also einer der schönsten Sprüche, Leitsprüche, den ich je gehört habe, ist ja, das Ziel ist es, abends möglichst schnell an die Hotelbar zu kommen. So, und deswegen willst du dir ja nicht mehr Arbeit machen als nötig. Jetzt kann die Mehrarbeit natürlich sein, dass du jedes Kabel selber in die entlegensten Ecken der Location ziehst. Das kann die Mehrarbeit sein. Es kann aber auch die Mehrarbeit sein, wenn du die Infrastruktur nutzt, um in die entlegenste Ecke zu kommen und dann sitzt du trotzdem 3 Stunden länger, weil kein Schlüssel da ist, weil die Person sich nicht auskennt, weil das, ne, also, oder. Gibt's da für dich irgendwie so ein, irgendwas, was du dir vielleicht sagst, das ist so ein, keine Ahnung. Man spricht mit den Leuten, kriegt so ein Gefühl dafür, die haben einen Plan davon, was da verbaut ist oder nicht, oder versucht mal die Frage zu beantworten. Ich weiß, sie ist schwierig gestellt, aber gibt's da irgendwas?
Ich finde, du hast die ziemlich gut gestellt. Und ich finde auch, du hast es schon direkt gesagt, es ist der Mensch am Ende. Es ist der Mensch, mit dem du redest, egal wie viel Know-how er hat oder nicht. Mal angenommen, du hast da einen total fitten Kollegen, der mit dem du aber menschlich nicht klarkommst. So. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig, sich mit dem, sag ich mal, auseinanderzusetzen auf einer professionellen Ebene. Und vor allen Dingen, wenn er dann auch nicht erreichbar ist. So. Das komplette Konträr dazu ist halt, du hast einen Azubi, der ist super nett, mit dem kannst du dich super unterhalten, der ist aber fachlich nichts dahinter. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie sehr kommt man mit den Leuten klar. Und ich finde, eins der, also auch da wieder festes, also bestes Beispiel, Maritim Hotel in Düsseldorf am Flughafen. Total cooles Haus, super Leute. Wir sind da angekommen und die sind schon sehr offen auf uns zugekommen. Ja, was braucht ihr denn? Hier, Cut-Strippe, FOH habt ihr da oben, das können wir euch patchen, wo soll es irgendwie rausfallen? Und am Ende haben wir von unseren Bäumen nichts genutzt, sondern haben alles von Haustraverse genutzt und haben halt gesagt, das brauchen wir da, das brauchen wir da, das brauchen wir da, das brauchen wir da. Cut kam übers Haus, die Universen sind perfekt da rausgefallen, wo wir sie brauchten. Also sind an dem Punkt rausgefallen, wo wir sie brauchten, ohne irgendwie nochmal nachzupatchen oder nachzuhaken. Das war super easy. Natürlich hast du dann auch das komplette Gegenteil und kommst in irgendeine feste Location rein, wo du einen sehr regelbewussten Menschen hast, der halt dann sagt, nee, ist nicht, müsst ihr zahlen. Kann ich auch verstehen, dass die das machen und dass die so eine Policy haben. Ist dann halt aber immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich Arbeit ersparen möchte. So. Wenn das dann irgendwie finanziell noch im Rahmen ist, dann kann man ja nochmal drüber sprechen. Aber ansonsten ist das halt immer so ein bisschen schwierig, oder? Es kommt aber am Ende, finde ich persönlich, immer auf den Menschen an, wie man vor allen Dingen mit dem klarkommt. Weißt du, selbst wenn man, ich sag mal, 50% und 50% ergeben jetzt nicht 100%, also ne, wissenstechnisch und so Sachen, aber es ist immer noch mehr als einmal 70 und einmal 10%, und die 10% sind das, die handeln. So. Das heißt, es kommt immer so aus, finde ich persönlich, immer auf die Kommunikation und auf die Verbindung zwischen den beiden Leuten an. Und das geht ja dann von, sagen wir mal jetzt von diesem normalen Patch-Denken, Layer 1, irgendwie, welche Leitung nutze ich weg, hinzu, okay, welche Switche kann ich denn auch tatsächlich nutzen? So. Weißt du, was ich meine?
Ja, also hatte ich schon fast erhofft oder erwartet oder habe mir überlegt, was könnte denn die Antwort sein, die er mir gibt auf meine Frage. Oder wie würde ich es vielleicht machen? Ja, ich glaube, genau das, ne? Also du kommst dahin, sprichst mit den Leuten und versuchst so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sind die drauf, was haben die für ein Wissen? Glaube ich, dass die das verstehen, was sie da tun und dass die mir helfen können oder auch wollen. Und ich glaube, ich würde genauso handeln. Und ein ganz wichtiger Tipp an alle da draußen, vor allem die jungen anfangen, seid nett zu Hausmeistern. So, unterschätzt das nicht. Und hört euch auch gerne die Geschichten an, weil die dann vielleicht aus ihrem Leben zu erzählen haben, aber die freuen sich, wenn einer nett zu denen ist. Das sind wahrscheinlich nicht immer alle. Auch wenn ihr mehr wisst als die, das müsst ihr nicht immer raushängen lassen. Aber das sind die Leute, die euch reinlassen, die euch die Türen aufmachen und die vielleicht auch darüber entscheiden, dass wenn ihr im Verzug seid, ob sie ein Auge zudrücken und euch mal eine halbe Stunde länger was machen lassen. Also, don't fuck with the Haustechniker. Hausmeister.
Ja, Hausmeister, Haustechniker.
Ja.
Ja, ich würde sie jetzt nicht in einen Schuh packen,
Nein.
aber der Gist davon ist auf jeden Fall richtig, ja.
Ja. So.
Aber das kommt aber auch immer ganz drauf an. Also wir reden natürlich jetzt hier immer sehr von irgendwie Häusern, wo man sein kann, aber das ist ja im Feld genauso. Wenn du als entweder als Haustechniker im Sinne von Festivalhaustechniker, also du bist derjenige, der Gastgeber ist, die Leute kommen zu dir auf deiner Festivalbühne. Auch da gilt, sei einfach freundlich, und weil die haben am mehr die Priorität, die sind Gast. Das heißt, die haben die Hoheit. Das ist, die Leute müssen zufrieden sein. Wenn du von Anfang an freundlich mit denen umgehst und sagst, hey, wir haben hier das vorbereitet, es ist halt der Gast so, ne, der muss sich wohlfühlen.
Ja, aber auch der Gast sollte wissen, dass er Gast ist und da nicht zu Hause, also Füße vom Tisch.
Ja, aber also was ich damit zum Beispiel meine ist, die haben zum Beispiel in ihrem Rider eine Single-Mode-Leitung liegen. Die wird aber gerade noch vom Video von der Vorband genutzt. So, du hast die Möglichkeit zu sagen, hey, es ist vorbereitet, wir müssen gerade warten, der Soundcheck ist durch. Bis der Soundcheck durch ist, dann können wir euch umstecken. Oder wir bieten euch hier eben an, hier sind unsere zwei Netzwerkleitungen, Streaming ACN oder Dante oder was weiß ich, oder die beiden Übergabepunkte. Dante ist es, im Ton ist es ja nicht auf dem Festival nicht so, dass man irgendwie sagt, hier ist zwei Netzwerkleitungen, bitte sei glücklich, sondern da wird das ja direkt übergeben in den Systemcontroller. Und die legen ihre eigenen Chore, weil da ja was anderes liegt. Weil wenn die irgendwie noch eine FOH-PDZ haben oder sowas. Bereite es halt vor und sprich offen mit den Leuten, sprich nett mit den Leuten. So, biet denen erst das an, was sie haben wollen. Und wenn sie das nicht haben können, habt eine Alternative parat. Dann werden die wenigsten sagen, ey, du Arschloch, ich möchte meine Scheiße hier haben. So.
Ja.
Kann auch vorkommen, wenn sie jetzt irgendwie schlecht schlafen konnten im Nightliner oder sowas, aber ist es was anderes, als wenn du sagst, hey, das ist nicht verfügbar, hier habt das, bitte, Punkt. Werd glücklich. Und genauso ist das halt, also, da nimmt sich das eigentlich nichts, wenn du irgendwo zu Gast bist, und das ist ja in unserem Fall häufiger so, ob wir nun in eine Halle reinkommen oder auf ein Festival oder in ein festes Haus im Sinne von Veranstaltungsstätte, in Stadthalle oder so. Am Ende ist es ja dasselbe. So, red vernünftig mit den Leuten, und man findet irgendwie eine Lösung. Und ich habe immer so seit einigen Jahren die Prämisse, sei du nett zu denen. Wenn die nicht nett zurück sind, dann ist es A, nicht dein Problem. Und B, du hast alles getan, damit du von deiner Seite aus sagen kannst, ich kann mir nichts vorwerfen.
Ja,
Weißt du?
finde ich gut.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift vom Thema.
Ja, ich, weil ich eine doofe Zwischenfrage gestellt habe. Aber ich finde das trotzdem wichtig, weil ich finde, das gehört auch dazu, mal so aus Erfahrungswerten von anderen einzuschätzen, wann nutze ich denn die Mittel, nur die Mittel, die ich mitgenommen habe, und wann nutze ich auch mal vielleicht die vorhanden sind, oder woran würde das eine andere Person festmachen, wofür sie sich an dem Tag entscheidet.
Ja.
So. Gut.
Eine Sache war mir noch wichtig, eben gerade, weil es mir gerade eingefallen ist. Es ist zwar schön und gut, Haus oder Technik zu nutzen, die bereits vorhanden ist und eine bewährte Infrastruktur ist. Wenn man sich damit nicht wohlfühlt, nutzt deinen eigenen Scheiß. Da gibt es keinen Grund, sich irgendwo in eine Situation zu zwingen, wenn man unter Zeitdruck ist und sich damit nicht wohlfühlt. So. Und auch das passiert mir immer wieder, wo ich dann ins Haus komme und sage, hey, lass mal lieber unsere eigenen Sachen belegen. So. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Genau, Layer 1 quasi jetzt grob abgearbeitet. Wie sieht überhaupt unsere Struktur aus? So, wo müssen wir welche Sachen verorten? Und wo müssen welche Sachen ankommen? Das ist sehr wichtig, sich einmal darüber Gedanken zu machen. Wo habe ich überhaupt welche Anforderungen, was den Zweck angeht? Intercom, Video, Ton, Licht, Controlling von irgendwelchen Sachen, wo muss irgendwas liegen? Welche Redundanzebene muss ich dort haben? Was für ein Sicherheitsaspekt hängt dahinter? Das ganze Thema Access, also im Sinne von, wie komme ich an diese Position? Laufwege, muss da Security abgestellt werden? Das sind alles organisationelle Arbeiten, die man machen kann, bevor jemand wirklich tieftechnisch die Planung macht. Und das ist auch so eine Arbeit, die ich eher bei Projektleitern sehe.
Mhm.
Die wissen, die einen Überblick haben, also Projekt/technischen Leiter, die einen Überblick haben, wo habe ich überhaupt welche Punkte und was muss ich wo verorten? Und kann das dann diese gesammelten Informationen an einen Techniker weitergeben, der dann ab Layer 2 aufwärts arbeitet? Layer 2 ist dann nämlich die Netzwerkschicht tatsächlich. Network Layer. Wo wir dann anfangen.
Darf ich nochmal eine Zwischenfrage stellen? Du kannst sie dann auch später beantworten, aber dann kannst du vielleicht besser wissen, wo du sie einbaust. Oder schreibe ich dir das in den Chat? Was wär dir lieber?
Nee, hau raus.
Redundanzen. Bist du mittlerweile, also ich bin bei manchen Produktionen, wo ich hinfahre, nehme ich manchmal Sachen mit, um mir das Leben einfacher zu machen. Auch wenn sie nicht bezahlt werden. Einfach, weil ich es schicker finde, weil ich es geiler finde, weil ich denke, es macht mir am Ende des Tages den Tag einfacher. Schnick, schnack, schnuck. Wie siehst du das im Punkto Redundanz? Oder wie lebst du sowas? Eher so in dem Punkt, Redundanz ist ja meistens in Anführungsstrichen manchmal schwierig und auch manchmal teuer, die herzustellen. Oder hast du dir da so einen Standard angewöhnt, wo du sagst, also das, wenn ich ein Netzwerk aufbaue, dann will ich mindestens die Hauptautobahn gebackupt haben. Oder sagst du, ist mir egal, wenn der Kunde es nicht zahlt, dann gibt es halt kein Backup. Und du weißt aber, wenn dann doch was schief gehen sollte, was wahrscheinlich nicht passieren wird, dann steht er doch trotzdem knatschend vor dir und sagt, wie konnte das passieren? Und dann interessiert den auch nicht, dass du ihm sagst, ja, du wolltest ja keine Redundanz bezahlen, ich habe dich darauf hingewiesen. Gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, also ich will den Job ordentlich machen, ich will den gut machen, ich habe mir so einen Mindeststandard angewöhnt. Und das mache ich auf jeden Fall redundant und das nicht. Oder das mache ich auch redundant, auch wenn der Kunde es nicht zahlt. Oder wie gehst du, verstehst du, was ich meine? Ist jetzt wieder super offen, die Frage, ne? Gemein.
Ja, alles gut. Aber es ist ja, gehört ja auch immer noch in dieses Thema Layer 1 rein. Deswegen gut, dass du mich jetzt unterbrochen hast. Es kommt tatsächlich auf den Anwendungsfall an. Redundanz ist immer was man anstreben kann, ob es jetzt nun wirklich physisch oder logisch ist. Physisch heißt doppeltes Kabel oder Netzteil oder USV oder vielleicht sogar einen zweiten Switch daneben oder logisch. Entweder über das Bandentry-Protokoll, Link Aggregation oder Layer 3 Routing oder so Sachen. Das gehört halt alles dazu. Das Coole bei einem Netzwerk ist, wir können da sehr gut unterscheiden. Wenn wir nicht so hohes Budget haben, können wir mit einer einfachen, ich sage jetzt einfach mal ganz blöde, einer einfachen Ringverkabelung trotzdem eine recht hohe Redundanz schaffen. In der Kombination mit einem logischen, oder weißt du, was ich mit logisch meine? Ist das so?
Ja,
also einer Methode, sage ich mal, einer da ist keine Hardware für, da ist keine Hardware für, benötigt, oder wird keine Hardware benötigt, sondern das ist eine Software-Ding.
Ja, wird gar keine Hardware benötigt, weil du vielleicht doch zwei Switche irgendwie nochmal mit einem kurzen Cut-Kabel irgendwie linkst oder so und sagst, wenn das ausfällt, läuft es darüber? Kann es wirklich nur rein softwaretechnisch gehen? Weil auch.
Ich kann das ganz, also für mich ist das so die Unterscheidung zwischen, das ist ein Hardware-Ding, reines Hardware-Ding. Wir haben hier eine doppelte Leitung, wir haben hier einen Ring oder wir haben Dark Fiber irgendwo noch liegen oder wir haben einen zweiten Netzwerk-Switch dazwischen. Oder wir können halt von den Fähigkeiten und Funktionalitäten eines Switches profitieren und eines Netzwerks profitieren, was dann eher Software bzw. eine Logik hinter dem Netzwerk ist, was wir uns zu nutzen machen, um halt eben eine Redundanz zu schaffen. Wie zum Beispiel das Spanning Tree. Da ist es dann halt eben eine kleine Hardware, die wir einsetzen müssen, entweder eine Brücke, kleines Patchkabel oder halt eine zusätzliche Leitung, die uns aber sehr viel an Redundanz liefert. Natürlich, wenn wir mehr Budget zur Verfügung haben und wir dadurch eine höhere Hardware-Redundanz schaffen können, egal ob es nun über USV ist oder also unterbrechungsfreie Stromversorgung oder doppelte Leitung, doppelte Switche, dann ist das schön, aber wenn wir nicht viel Budget zur Verfügung haben, können wir trotzdem eigentlich eine recht hohe Redundanz erreichen. Ob es jetzt nun über und das halt mit diesen ganzen Softwareprodukten oder mit diesen Fähigkeiten eines Netzwerks. So. Und da würde ich halt immer versuchen, das auszureizen, weil das am Ende nur Arbeitsaufwand ist. Und am Ende hat ein Kunde ja immer ein funktionierendes Netzwerk angefragt. Ja. Und der Kunde kann im Zweifel mit dem Thema Redundanz auch nichts anfangen. Das Einzige, was man ihm sagen könnte, wir sind nicht für Strom verantwortlich. Wir hatten hier eine halbe Stunde keinen Strom. Irgendwann ist dann halt auch mal bei uns aus. Wir konnten aber zumindest noch eine halbe Stunde weitermachen, weil wir eine USV hatten. Und dann ist halt Ende. Oder da fährt halt ein Radlader über die Yellow Jackets und die waren an einer Stelle nicht ordentlich verbunden und sind durchgeknickt. Dann hilft sie halt manchmal auch die doppelte Leitung, die im selben Kanal liegt, nichts.
Ja.
Das heißt, da kommt es immer so ein bisschen drauf an und ich würde immer probieren, hardware-technisch das, was im Budget ist und logisch das, was möglich ist. Also funktionalitätstechnisch möglichst das Netzwerk ausreizen, das, was machbar ist. So.
Genau. Aber du würdest wahrscheinlich auch je nach Größe der Veranstaltung auch dann dem Kunden eher empfehlen, also wie formuliere ich das jetzt sinnvoll? Diese kommt sich drauf an Antworten, die sind halt auch immer gemein, ne? Aber ich würde oft auch so antworten und in diesem kommt sich drauf an. Du würdest aber auch als Dienstleister, als Verkäufer, als der für ein Gewerk zuständig ist, schon deinem Kunden oder deinem Auftraggeber auch sagen, wenn du glaubst, dass er vielleicht doch den und den Punkt nochmal anders absichern müsste. Wenn du das Gefühl hast, in der ersten Planung von ihm oder in der ersten Idee hat er da jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Also da würdest du halt, also weiß ich nicht.
Ansprechen tut man das ja immer.
Ja. Also mal ein anderes Beispiel. Da kommt jemand, der kauft ein Kombi, weil er mit dem Hund in den Wald fahren will. Ne? Der will jeden Tag seinen Hund mitnehmen. Und ist ein großer Hund. Dann würdest du dem vielleicht ja auch sagen, hör mal, wenn du doch jeden Tag deinen Hund mitnehmen willst, hast du dir ein Kombi gekauft, ist grundsätzlich das richtige Auto für einen großen Hund, um den Kofferraum zu tun. Aber es gibt doch noch die 50 Euro mehr aus und spann dir hinten noch so ein Netz, damit der Kofferraum nochmal ein bisschen mehr zum Fahrgast abgetrennt ist. Mhm. Verstehst du, was ich, also, das ist jetzt mein einfaches Beispiel. Mhm. So, dass du halt auch in diesem Sinne von kommt sich drauf an, auch einem Kunden sagen würdest, hör mal, das, du bist schon auf dem richtigen Weg, aber vielleicht sollten wir an dem Punkt nochmal die letzte Meile nochmal einen drauflegen. Also an dem Punkt würde ich es dir empfehlen. Das würdest du schon tun oder sagst du da, nö, wenn das nicht anfragt?
Nein, natürlich redest du mit ihm darüber. Weil es ist im normalen Projektgeschäft ja nicht anders.
Ja.
So, können wir noch irgendwo Geld einsparen? Und kommt drauf an, halt, welchen Kunden du vor dir sitzen hast. Und dann sagst du halt, okay, du kannst halt Qualität dadurch, die Qualität wird verringert, weil weniger Lautsprecher, weniger Lampen, weniger Möglichkeiten mit dem Netzwerk, was ja am Ende dein Rückgrat ist für deine Veranstaltung, weil darauf wird ja alles aufgebaut. Hast du eher einen technischeren Kunden, kannst du ja ruhig mit dem drüber reden und dem das ganz klar vorrechnen oder aufzeigen, was passieren kann. So, wenn der Switch ausfällt, haben wir keine Möglichkeit, irgendwie diese Position weiter mit diesen Signalen zu versorgen. Wenn diese Leitung ausfällt, haben wir keine Möglichkeit, diese Position mit Signalen zu versorgen, weil er vielleicht schon eine Planung gemacht hat und gesagt hat, naja, wir haben da noch eine Glasfiber. Also da liegt zum Beispiel FOH-Bühne, liegt ein MTP-12-Fach. Also 12 Lichtfasern, 6 Strecken, die du nutzen kannst. Und davon sind 5 belegt, also eine noch frei. Die kannst du für dein Netzwerk nehmen. Natürlich sagt man dann im ersten Moment, klar, können wir machen, ist aber scheiße. Ich würde lieber noch entweder einen MTP legen oder zweimal Quad. Opticalcon Quad, also nochmal 4 Seelen, Lichtseelen für 2 Leitungen jeweils. Ja. Natürlich sagst du ihm das und kannst mit ihm darüber, sage ich mal, diskutieren, aber wenn er sagt, naja, wir haben kein Budget mehr zur Verfügung, dann wird es darauf hinauslaufen, dass du sagst, gut, dann bauen wir das so und du unterschreibst mir hier, dass wir diese SLA nicht einhalten können. Also Service Level Agreements sind SLA, Service Level Agreements, das ist quasi ein Dienstleistungsvertrag, der festlegt, welche Art und welchen Qualitätsstandard kannst du einhalten und wie weit geht der.
Ja.
In so typischen Internetverträgen, dann sind wir wieder bei dem Thema von dir heute Morgen, sind das ja so, du hast deine, sag ich mal, 200 Mbit oder 500 Mbit, du kannst die aber nicht anklagen, dass bei dir nur 450 oder 400 ankommen. So, kannst du versuchen, da wirst du nicht dazu kommen, weil das nur ein Maximum bzw. ein Richtwert ist. Und die dir das auch nicht die ganze Zeit
zusichern können.
Oder bei Rechenzentren, da gibt es zwar auch verschiedene SLAs, hat man vielleicht schon mal gesehen, 99,99% Uptime, also Verfügbarkeit des Service. Und so kann man das ja, oder so haben wir das auch für die Kunden mit uns gemacht. Wenn wir tatsächlich vollkommen für das Netzwerk verantwortlich sind, sagen wir, hey, das ist unser SLA, das können wir mit dem, was du uns hier hinstellst, beziehungsweise mit dem, was du uns von uns verlangst, wollen oder liefern. Dafür garantieren wir und alles andere sind wir nicht mehr für verantwortlich. Genauso wie du einem Strom bestellst oder Rigging bestellst und sagst, da sollen meine Punkte sein. Und der sagt dir, da sind deine Punkte. Und am Ende hängt das aber irgendwo anders. Selbes Spiel.
Ja.
Hat das ein bisschen erklärt oder deine Frage beantwortet?
Ja, hat es. Okay.
Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, über das Thema Netzwerk-Switch, also Layer 2 und Layer 3 zu sprechen. Layer 2 ist mir besonders wichtig, weil es jetzt hier halt so ein bisschen darum geht, wie konzeptioniere ich mein Netzwerk. Jetzt kommt so ein bisschen die Funktionalität des Netzwerks ins Spiel. Hier ist klar, irgendwie an jeder Position muss ein Switch sein, aber es sind immer noch Fragen offen wie viele Switche, wie viele Ports, welchen Uplink, welche Bandbreite brauchen wir, wie viele Geräte sind da, wie viele VLANs haben wir da, müssen wir vielleicht irgendwie, und das ist dann der aufbauende Schritt, müssen wir irgendwie noch einen WLAN dazu packen, brauchen wir irgendwelche Sicherheitsstandards, die wir einhalten müssen. Da gibt es ganz viele Fragen, die man irgendwie sich beantworten kann, aber anfangen, finde ich, sollte man sich erstmal mit, wie viele Ports brauche ich an dieser Stelle? Was für Geräte sind da? Welchen Zweck haben diese Geräte? Und welche Bandbreite brauchen diese Geräte? Weil das sind Kriterien, die am Ende bestimmen, wie groß muss dein Switch sein. Wie viele Ports hat der Switch? Uplink? Wie viel Bandbreite braucht der Switch? was für einen Sinn und Zweck hat dieser Switch, welche VLANs müssen dort drauf sein. Und wenn man sich das einmal quasi dann für diese Position aufschreibt, dann hat man schon eine nicht nur Planung dafür, sondern auch eine Dokumentation dafür. Auf diese Dokumentation kann man aufbauen. So. Und die VLANs zum Beispiel schreibt man sich irgendwo in dieser Topologie, die du ja auch vorhin aufgezeichnet hast, das grafisch in eine Tabelle irgendwo rein. Vectorworks zum Beispiel kannst du ja selber eine Tabelle quasi erstellen oder ein Excel, wo da die ganzen VLANs drinstehen. Und vielleicht sogar pro Position, wie ist die Portbelegung. Im Redundanzfall oder im Havariefall müssen wir wirklich Havarie einsetzen, Cold Spare einbauen, also einen Switch, der quasi irgendwo kalt, nicht an Strom angeschlossen und unkonfiguriert liegt, dass wir den einbauen müssen, dass wir dann ordentlich einfach nur die Dokumentation gucken können, die Konfiguration nachbauen können und den Switch wieder einbauen können, dass es dann trotzdem wieder läuft. Oder im nächsten Jahr nochmal machen müssen. Das sind so die Grundlagen, die dafür verantwortlich sind, dass ein Netzwerk am Ende sondern sauber funktioniert. Oder auch so Themen wie IGP-Snooping, also das Verwalten von Multicast-Traffic in einem Netzwerk. Wenn du nur eine Tabelle hast und nicht weißt, wo ist welcher Verbraucher und wo ist welcher Switch in meiner Topologie, kannst du nicht bestimmen, welcher Switch ist denn jetzt hier am idealsten der IGMP-Querier. Von wo werden die ganzen Queries verschickt und wie laufen die Multicast-Ströme? Das weißt du erst, wenn du deine Topologie und deine VLAN-Planung fertig hast. Und danach kommen dann weitere Fragen wie zum Beispiel Layer 3. Ich will jetzt nicht so tief in diese Layer 2-Thematik eintauchen, da kann man jetzt noch super viel drüber sprechen, was so MAC-Adress-Tables angeht und Enge, der kleinste Switch, der Bottleneck und warum ist das so und Broadcast-Storms bzw. Broadcast-Domain und wieso nutzen wir überhaupt VLANs, weil das schon sehr technisch wird. Ich wollte eher so ein bisschen konzeptionell bleiben und den Higher View quasi haben. Ja. Da sind aber so drei Sachen wichtig, was so VLANs angeht. Nutzt sie einfach und spart nicht dran. Ihr habt 4096 mögliche VLAN-IDs, die ihr nutzen könnt. Nutzt die auch gerne. Wenn ihr nur zwei Geräte in einem Netzwerk habt oder in einer Funktionsdomäne sind, also eine Funktion haben, PTZ-Keyboard, und die müssen nirgendwo anders mit reden, packt ihr in ein einzelnes VLAN. Damit seid ihr euch sicher, diese Kommunikation auf einer sehr tiefen Ebene funktioniert bereits einwandfrei. Es sei denn, oder sie ist dann halt nicht in einer, oder wenn sie nicht in einem einzelnen VLAN sind, sind sie halt in einem größeren VLAN und müssen sich mehr, ich sag jetzt mal einfach Kapazität mit den anderen Geräten teilen. So.
Das ist doch auch einfacher, einen Fehler zu finden, oder? Wenn du einfach.
Ja, unter anderem. Ja. So, für die Leute, die schon bei mir in der Schulung waren oder Wireshark bereits kennen, in Wireshark siehst du dann halt auch nur den Traffic in diesem VLAN.
So. Kurze Zwischenfrage wieder. Die Dokumentation finde ich ja schlau, dass du weißt, welcher Switch wo ist, wie viele Ports der hat, welche VLANs daraus fallen. Und dann hast du diesen kalten Switch, den du als redundantes Gerät an der Stelle, wo einer kaputt geht, einbaust, dann nimmst du wahrscheinlich das als kalten Switch nimmst du wahrscheinlich das Max-Modell mit, ne? Also ja, weil dann ist er ja halt, selbst wenn 4-Port-Switch ausfällt und du hast halt nur den großen dabei, aber andersrum wäre halt Kacke, wenn der große ausfällt und du hast als Ersatzgerät nur 4-Port-Switch.
Wenn du
halt
jetzt nur wenn du nur generell ein Ersatzgerät mitnimmst, dann natürlich den größten. Ansonsten halt pro Modell ein.
Ja. So. Und speicherst du die Configs oder konfigurierst du den dann individuell nochmal nach deiner Dokumentation? Oder ist das wieder so, kommt sich drauf an, ja?
Ja, nee, es kommt drauf an, was für einen Switch am Ende du nutzt, was für ein Typ Modell du nutzt.
Ja.
Bei fast jedem Switch kannst du oder bei jedem Switch, den wir in der Veranstaltungsbranche einsetzen, kannst du die Konfiguration abspeichern und dann wieder laden. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das macht aber nur dann Sinn, wenn du, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass du genau diesen Switch austauschen musst.
Ja. Und wenn du davon noch ein Modell hast, weil ne, jetzt fällt der 4-Port-Switch aus. Ja,
ganz davon abgesehen, aber das ist halt wieder hardware-technisch, das sind wieder Kosten, die beim Kunden anfallen.
Ja, ja.
Wenn du jetzt eine logische Redundanz nimmst, dann bist du meistens in der Thematik, dass du diesen Switch gar nicht erst umkonfigurieren oder einen neuen Switch einbauen musst, weil so der Backup-Switch übernommen hat. Und diese Konfiguration, die automatisiert man. Weil das ist ja überall dieselbe Konfiguration. Hot Spare. Und das kann man ja dann, sage ich mal, ganz blöd einfach nur copy and pasten. Und das ist dann quasi die Automatisierung dahinter.
Gut. Aber wenn du jetzt einen Cold Spare hast und nur den großen dabei hast und der ist jetzt vielleicht nicht genau das gleiche Modell mit der gleichen Config-Datei wie der kleine, dann macht das eh gar keinen Sinn. Ja, dann hilft dir die Konfigurationsdatei für den Switch, der gerade kaputt gegangen ist, auch nicht, weil er, weil die nicht auf dem anderen funktionieren würde, ne?
Wenn es ein anderes Modell ist, ja.
Ja. Also mach das da, bist du nicht nur safe, wenn du denkst, ich mach von allen meinen Switchen in.
Und deswegen ist diese Dokumentation so wichtig, weil dann weißt du auch im Zweifel, ah scheiße, wir haben gerade ein Leuchten, uns ist hier gerade ein Switch abgeraucht, wir haben aber noch Möglichkeit, bis morgen früh Ersatz zu besorgen. Und es ist aber nicht mehr das verfügbar, was wir brauchen. Wir können die Dokumentation gucken, wir brauchen diese Anzahl an Ports, diese Anzahl an VLANs, diese Bandbreite. So groß ist unser Netzwerk.
Ja.
Mit LWL, Single Mode, Multimode, Cut, was auch immer. Und dann den dazugehörigen Steckersystem. Und da kannst du reingucken und das dann einfach so bestellen. Und dafür ist es halt da. Und dann nicht nur erst nachts, wenn du müde bist und wenn du eigentlich nur ins Bett oder in die Hotelbar möchtest, dann auch noch überlegen, was muss ich denn hier überhaupt haben?
So. Ja.
Das ist halt der entscheidende Vorteil. Und das Ganze, und das Coole oder die Abstraktion dahinter ist ja, nicht wir machen die Konfiguration des neuen Switches, sondern eine Software macht das für uns, damit wir halt eben nur sagen, was brauchen wir überhaupt? Und die Software macht den Rest für uns.
Ja.
Genau. das zu diesem Thema Layer 2 Netzwerk, was für Switche. Ich möchte hier keine Switch-Modelle nennen, weil es soll irgendwie erstmal markenneutral bleiben, sondern erstmal so generell worüber muss man sich Gedanken machen. Die Bandbreite findet man, oder die mögliche Bandbreite der Backplane eines Netzwerkswitches und wie viel Switching Capacity die Switche haben, kriegt man in jedem auf jeder Datensheet, mein Gott, jetzt hat ja auch Wortfindungsstörungen. auf jedem Datensheet findet man das raus, da kann man einfach nachgucken. Und das ist dann einfach in Mathematik. Wie viel die Protokolle brauchen an Bandbreite, findet man auch sehr schnell raus. Kommt halt darauf an, was für ein Protokoll man nutzt. So, da gibt es ja verschiedene. Und bei der Auswahl kommt es halt zum Beispiel auch darauf an, was für eine Lizenzierung braucht man. Wenn man zum Beispiel jetzt AVB nutzt, müssen diese Switche AVB-fähig sein. Die müssen diese Normen unterstützen. Genauso wie ein Managed Switch in der heutigen Zeit eigentlich immer IGMP-Snooping unterstützen sollte. Also mal mindestens ein Layer 2 Plus, wenn nicht sogar ein Layer 3 Switch sein sollte. Bei Layer 3 sind wir nämlich jetzt von den VLANs weg und sind bei IP-Adressen. Das ist so das Nächste, worüber man sich Gedanken machen sollte. Da ist man aber jetzt schon sehr tief in der Planung mit drin. Da weiß man jetzt bereits, was habe ich für Geräte, welche Anzahl an Geräten habe ich, welche VLANs habe ich und was für einen Sinn und Zweck haben die und welche auch Funktionalitäten brauche ich auf dem Netzwerk. Beispielsweise, ich weiß nicht nur, okay, da sind 6 Videogeräte, sondern da ist ein Atom, da ist ein Constellation, da ist ein Video-Hub, da ist ein Kontrollpanel, die müssen irgendwie miteinander reden. Da ist vielleicht noch ein Companion, da ist vielleicht noch ein Universe. Und dann hat man zumindest schon mal eine funktionale Domäne, wo ich weiß, okay, da muss ich jetzt irgendwie IP-Adressen vergeben. Und dann baut man sich ein EPAM, IP Address Management. Das kann, oder ganz grob gesagt ist das erstmal, ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wie vergebe ich meine Netzwerkadressen, meine IP-Adressen. Und das kann ganz blöd erstmal eine Textdatei sein. Okay, Gerät 1 ist 192.168.11.12, Gerät 2 ist 192.168.11.13, kann aber halt auch schon eine Tabelle sein. So. Das kommt so ein bisschen darauf an, was man, worauf man Bock hat, beziehungsweise wie tief möchte man es denn dann auch tatsächlich machen.
Ich habe zwei Fragen, kurz mal wieder. Eine ist noch, das ist ganz kurz noch zu dem letzten. Du setzt dich also wirklich hin, wenn du die Anforderungen kennst und rechnest dann Bandbreiten von dem, was da passieren soll, zusammen, um dann bestimmen zu können, mein Backbone muss so und so viel Upload, Download.
Wenn du nicht einfach über den Daumen peilen möchtest, musst du das machen. Das wird gerade wichtig, wenn du im Converged Network arbeitest, also wenn du mehrere Gewerke über ein Netzwerk laufen lässt. Ganz kritisch ist das im Videobereich. Wenn du Video hast, kommst du schnell mal an deine 250, 300 Mbit pro Stream. Dann bist du halt mit drei Streams auf deinem 1 Gigabit Uplink schon am Ende. Dann vielleicht noch ein bisschen Dante, vielleicht noch ein bisschen Streaming ACN. Funktioniert dann gerade so, dann kommst du aber auch schon an die Grenzen. Dann musst du wieder über Sachen wie Quality of Service nachdenken. Also die Priorisierung von Datenpaketen auf dem Netzwerk. Wer hat jetzt hier vor wem Vorrang? Oder die Eskalierung der Uplinks. Also wie groß müssen meine Uplinks dimensioniert sein?
Gibt es denn da schon irgendein Tool, was einem da helfen kann? Irgendeine Tabelle oder so, wo die sagt so, ja, ein 4K-Stream AVO over IP braucht so und so viel, Dante hat so und so viel, oder ist das die Erfahrung des erfahrenen Netzwerktechnikers, der irgendwann so die Hausnummern hat, weil am Anfang hast du die doch wahrscheinlich wirklich alle einzeln gegoogelt und mittlerweile haben sich in deine Festplatte, die du zwischen deinen Ohren trägst, eingebrannt und kannst mir das wieder beim Mittagessen auf der Papiertischdecke mal eben überfliegen, zusammenrechnen. Ausreichend genau.
Ich war kurz davor zu sagen, ja, das gibt es. Und dann so im Hintergrund, ja, wir schreiben da eben mal kurz was zusammen, aber da habe ich mich jetzt eben gerade doch entgegen entschieden. Es gibt aber, und ich glaube, da werde ich jetzt ein bisschen vorweggreifen, das werde ich dann jetzt schon als Pick of the Day nehmen, weil das passt jetzt ganz gut. Es gibt einen Bandbreitencalculator von Dante zum Beispiel. Ahmed. Ich gucke nach. Ahmed Gelbi, genau, so heißt der liebe Typ. Das ist ein Engländer, der bei Audionate arbeitet. Der hat einen Bandwidth Calculator geschrieben, mit dem man die Bandbreiten von Dante ausrechnen kann. Aber jetzt hast du es erwähnt und ich glaube, das wäre vielleicht ein cooles Nebenprojekt und mal gucken, ob ich im nächsten Podcast sowas vorstellen kann. Den Bandwidth Calculator von ihm werde ich in die Shownotes packen.
Super, da freuen sich, glaube ich, einige, weil das wäre doch relativ hilfreich, glaube ich, für viele Leute, wenn es sowas geben würde. Hatte ich aber noch eine Frage.
Jetzt habe ich dich vollkommen abgelenkt.
Ja, ist doch egal. Also jetzt weiß ich mal, wie du dich immer fühlst. Warte, wir hatten das gesprochen, dass du das zusammenrechnest. Und was war das neue Thema, damit wir wieder
irgendwo... Layer 3, IP-Adressen, da kommen wir jetzt hin.
Ach so, ja genau, jetzt weiß ich es wieder. IP-Adressen und VLANs sind ja für viele Leute das Gleiche, habe ich bei dir gelernt, ist es aber nicht. Mhm. Nur weil du dein Netzwerk in andere IP-Adress-Ranges aufteilst, sind die noch nicht aus unbedingt ein VLAN. Beispiel, nur wenn du eine 192.168.1.1 hast und machst da dein Licht drin und machst dann in eine 192.168.2.1 dein Ton, sind das noch nicht direkt VLANs. Nein, es sind keine VLANs. Du hast nur die IP-Adressräume voneinander getrennt. Richtig? Er nickt. Er ist zufrieden. Ich habe was verstanden. Jetzt eine andere Frage. Würdest du trotzdem, also wenn du VLANs hast, dass die sich physikalisch auch ja nicht sehen, weil die nochmal in andere Datenpakete, also weil die dieses VLAN-Tag bekommen, ne? So, dann könntest du ja allen eine 192.168.1.1 geben, allen deinen VLANs. Könnten die alle in diesem IP-Adressraum spielen. sehen sich aber ja trotzdem nicht, weil sie in Faulanz sind. So, würdest du deine VLANs trotzdem mit anderen IP-Ranges bestücken, damit du, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, damit du da vielleicht trotzdem nochmal einen Anhaltspunkt hast, in welchem du dich befindest. Achtung, stopp, ich eine Stelle weiter noch. Ich habe von einem lieben Kollegen, dem Stroti, nämlich was gelernt. In Fernsehstudios ist es wohl so, die haben ja ganz viele DMX-Signale für ihr Licht, die sie irgendwie rumschicken. Und die machen es wohl so, fand ich sehr schlau, dass die auf DMX-Adresse, also auf Kanal 512 das Universum senden. Also, versteht jetzt nicht direkt jeder. Ein DMX-Universum hat 512 Kanäle. So, du wirst selten, außer du machst den ESC, 512 DMX-Universen haben. Deswegen schicken die in jedem Universum auf Kanal 512 in Dezimal den Wert, also die Adresse des Universums, also ganz einfach, Universum 1, Dezimal 8, 1. DMX Universum 101, Dezimal 8, 101 auf Kanal 512. Wird das klar, wenn man nicht weiß, also versteht man das, kannst du es nochmal erklären?
Ich würde einfach verallgemeinernd sagen, die nutzen einfach einen Kanal in dem Protokoll, um anzuzeigen, welches Universum fällt da gerade raus.
Weil dann kann nämlich jeder Techniker mit einem einfachen DMX-Tester den auf das DMX-Kabel hängen, stecken, ohne dass es beschriftet, also es sollte immer beschriftet sein, liebe Kinder, beschriftet eure Kabel, aber man könnte liebe mit einem DMX...
Da kommt wieder der Weisheitsonkel raus.
Ja, genau. Aber man kann mit einem ganz usseligen DMX-Tester sich auf dieses DMX-Kabel stecken und dann auf Kanal 512 sehen, welches Universum man da gerade hat. Und das finde ich ziemlich smart, muss ich sagen. Finde ich ziemlich smarte Idee. Darauf, also weil ich das gehört habe, zielte meine Frage genau auf was Ähnliches bei dir im Netzwerk ab. Versuchst du es dir einfacher zu machen, dass du deine VLANs auch mit anderen IP-Adress-Ranges trennst, damit du vielleicht sagst, ich benutze immer für meine Licht- oder für meine Video benutze ich immer das und das. Also ja, Artnet hat immer eine 10 oder eine 2, aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, auch die anderen verstehen, auf was ich hinaus möchte, sonst versuch's nochmal schlauer zu erklären.
Um ehrlich zu sein, ist mir die erste Frage schon wieder entglitten. Layer 2, Layer 3 Unterschiede. Layer 2 VLANs, also Netzwerkschicht-Segmentierung, das sind VLANs, da wird wirklich physisch im Netzwerk, nicht physisch, virtuell im Netzwerk quasi deine, und da kommen wir dann an das Thema Broadcast-Domäne, die Geräte, die du ansprechen kannst, werden geteilt. So. Und dann sind die aber jetzt, sage ich mal, in zwei großen VLANs. Und innerhalb dieses VLANs kannst du jetzt nochmal eine weitere Segmentierung schaffen. Die Layer 3 Segmentierung, die dann noch einmal weitergeht und die Netze weiter trennt. Das hat einen netten Nebeneffekt, und zwar kann man jetzt sagen, ich kann VLAN-übergreifend mit anderen Geräten sprechen. Und dafür braucht man diese Layer-3-Segmentierung. Das heißt, man kann einem Layer 3 oder einem Gerät mit einer IP-Adresse sagen, hey, du darfst auch mit einem Gerät aus einem komplett anderen VLAN sprechen. Und deswegen braucht man diese Segmentierung in diesem IP-Adressenbereich. Damit man da einfach, ich versuche mal die Metapher
der Häuser wiederzunehmen. Darf ich es erklären? So. Du hast zwei Straßen. Das sind die VLANs. Okay? So. Und in beiden Straßen wohnt der Peter. Also es gibt zwei Peters und in jeder Straße wohnt ein Peter. So, und wenn die jetzt zwischen den Straßen sprechen wollen, das sagen wir mal, die telefonieren, ne? Macht noch Sinn, soweit mein Beispiel, hoffe ich. Ja. Dann Es ist schwierig, wenn die beide Peter heißen. So. Ne? Also entweder muss da noch was zukommen, also Nachname vielleicht, ne, damit man die Peters unterscheiden kann. Ja, also so ist es mit den IP-Adressen. Du hast jetzt VLAN 1 und da kriegt einer die Adresse 192.168.1.1 und du hast einen VLAN 2, da hat auch einer die Adresse 192.168.1.1, ne? Kannst du machen, weil die sind ja physikalisch voneinander getrennt. Die sehen sich erstmal nicht. Aber für den Fall, dass die für eine Ausnahme ja doch mal miteinander reden sollen, ist es total scheiße, wenn die genau die gleiche Adresse haben. Richtig?
Dafür spielen, da wirfst du jetzt ein paar Sachen durcheinander. Also
okay.
Zu deinem Hausbeispiel. Ein VLAN ist ein Haus. Und wenn du mit jemandem in deinem Haus sprechen möchtest, dann gehst du in den Flur, gehst du der Tür und sprichst halt mit dem. Möchtest du jetzt allerdings außerhalb von diesem Haus mit jemandem sprechen, dann muss der irgendwie die Adresse von diesem jemanden und den Namen kennen. Und dafür ist die IP-Adresse da. Das ist das ganze Thema oder der ganze Sinn dahinter, zu sagen, okay, du kannst auch außerhalb von deinem Haus sprechen, weil sonst könnten wir uns ja die IP-Adressen sparen. Wir bräuchten ja keine IP-Adressen, weil wir die MAC-Adresse haben, die ja auch auf Layer 2 angesiedelt ist, und könnten ja trotzdem mit den Geräten sprechen. Geht aber nur, wenn wir in unserem Haus reden. Sobald wir aber außerhalb von unserem Haus reden wollen, müssen wir irgendwie eine IP-Adresse haben, die globaler agiert. Und das ist halt eben dieses Konzept hinter den Namen auf Häusern, wo dann halt auf einmal jedes Haus einen Namen, eine Hausnummer, eine Straße, eine Postleitzahl und ein Bundesland bekommt. Das ist eine Hierarchie. Und diese Hierarchie haben wir auch auf Layer 3, also in den IP-Adressen. Die Longest Prefix Length, also die, das ist jetzt wieder so ein Fachbegriff, aber ganz blöd gesagt, so eine IP-Adresse in diesen vier Oktetten hat ja auch eine Hierarchie. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, was du gesagt hattest. Ganz kurz bevor ich dazu komme, so war es aber jetzt auch, also jetzt haben wir uns gegenseitig die Bälle hin und her geworfen und haben gefragt, ist es vielleicht so besser erklärt oder nicht? Mal gucken, was so die Rückmeldungen sind. Aber ich glaube, Sebastian hat zumindest gesagt, er hat es jetzt verstanden, da kam einen Daumen hoch. Und jetzt kommen wir zu diesem Bereich, wie strukturiert man denn am besten IP-Adressen, weil man kann diese vier Oktette ja nutzen. Ja, wir haben diese RFC-19-Adressbereiche, also die privaten Adressbereiche, an denen wir uns orientieren müssen, also dieses 10-Punkt-Irgendwas und 192-68-Punkt-Irgendwas. Da haben wir dazwischen noch so einen Bereich 172-16-31 und so Sachen, den lassen wir jetzt einfach mal weg. Aber wir können uns ganz gut, entweder, wenn wir ein kleineres Netzwerk haben mit weniger VLANs, die 192-168er Bereich zunutze machen, indem wir sagen, okay, im dritten Oktett, also in der dritten Zahl, ist unsere Zahl auch die VLAN-ID. Also VLAN 11 ist die 11, VLAN 12 ist die 12, VLAN 13 ist die 13, VLAN 14 ist die 14 und so weiter und so fort. Oder wir orientieren uns danach Gegebenheiten, die man so von außen hat, zum Beispiel. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben, wir denken nicht in VLANs im Sinne von irgendwie Audio, Video, Ton, sondern das ist Büro, das ist Management, das ist Produktion, dann hast du 100, 200, 300. Achtung, 300 geht nicht, weil IP-Adresse geht nur bis
255.
Dankeschön. Also muss man da ein bisschen aufpassen.
255 sind 256 Schritte.
Genau. Und da muss man halt dann ein bisschen aufpassen. So. Deswegen habe ich das eben gerade extra so gesagt. Da muss man sich da selber so ein bisschen arrangieren. So. Bestes Beispiel: Luminex-Switche. Die fangen schon bei VLAN-ID 100 an und gehen dann immer in 100er Schritten. Das heißt, die Gruppe 20 ist 2000. Da wird das natürlich ein bisschen schwierig mit den IP-Adressen in dem Bereich. Da kann man sich dann aber selber ja quasi so eine Indexierung überlegen. So, ich mache das halt ganz gerne, entweder 192.68er, VLAN-ID und dann die Geräte dahinter, die Geräte-ID, also die Anzahl an Geräten im Sinne. Oder ich nutze den 10er-Bereich und setze in der zweiten Stelle, also 10.0.0.0, und da ist ja dann die zweite Stelle auch noch zusätzlich verfügbar, setze da so ein bisschen organisationell was hin. welche Bühne habe ich? Bin ich jetzt auf der linken Bühne, bin ich auf der rechten Bühne? Auf welchem Stockwerk bin ich? Was ist so die Funktionsdomäne? Befinde ich mich in unterschiedlichen Gebäuden, die aber miteinander sprechen? Ich versuche immer, wenn ich mich um ein Netzwerk kümmere, egal ob es jetzt nun in unterschiedlichen Gebäuden ist oder nicht, möglichst ein IP-Address-Management zu nutzen, wo keine IP-Adresse doppelt ist. Weil dann hast du nämlich die Möglichkeit, sollte es irgendwann mal zu dem Fall kommen, dass du diese drei Gebäude miteinander verbindest, du jedes Gerät einzeln identifizieren und ansprechen kannst.
Ja. Und darf ich zusammenfassen?
So kannst du diese Oktaven, also diese Oktette, die Hierarchie einer IP-Adresse zu nutzen machen. Noch eine Sache, lass mich ergänzend und im vierten Oktett dann, wo quasi immer die, wir reden hier übrigens immer von einem /24er-Netz, also immer ganz grob gesagt, die letzte Stelle der IP-Adresse kann sich ändern, alles andere muss gleich bleiben. Und da mache ich es dann gerne so, dass ich das dann in Positionen unterteile. 10 bis 20 ist Stage Left, 30 bis 40 ist Stage Right, 100 ist FOH oder 10 bis 300 sind Nodes, 10 bis 100 sind Nodes, sorry, oder 10 bis 20 sind Stageboxen oder PTZ-Kameras, das kann man sich ja dann so ausdenken, aber immer so 10er-Blöcken, sodass man immer die Möglichkeit hat zu erweitern. Man kann natürlich auch von unten einfach hochzählen, das geht genauso gut, aber ich glaube, ich weiß nicht warum, aber das ist so auch aus der Planung, aus Vectorworks oder sowas. Das ist so Common Knowledge, dass man sagt, okay, lass dir genug Platz, um halt noch zu erweitern. So. Das ist vor allen Dingen auch, ich weiß zum Beispiel immer, 10 bis 20 ist FOH bei mir. Hm. Und alles ab 100 ist irgendwie Bühne. Da kann ich schon mal verorten, woher kommt das Ganze denn, ohne die IP-Adresse wirklich zu kennen. So, jetzt deine Frage.
Nee, nicht meine Frage, ich wollte zusammenfassen.
Ach so, ja, okay.
Also, die 192 ist dein Bundesland. Die 168 ist deine Stadt, ne? Um nochmal auf dieses Beispiel zu kommen, was du eben hattest, ne?
So, also, bitte, also lass uns mal bitte
ja, wir
in
bleiben.
In Deutschland ist die 192 das Bundesland.
Ja, genau, in Deutschland ist die 192 das Bundesland. Die 168 deine Stadt und dann ist das nächste, das dritte Oktett ist dann dein Haus schon, ne?
Das Haus? Ja, Straßenhaus, genau.
Und das letzte Oktett ist dann die Person in dem Haus.
Die Wohnung, ja.
Die Wohnung, genau. Und du machst es so, dass du genau, eben auf Hausebene deine VLANs unterscheidest, also im dritten Oktett. Genau. Da benutzt du gerne erstmal grob für Gewerke 100er Bereiche, solange das geht. Wenn das ja, nicht also mehr geht.
Pro Gewerk 100 ist halt schon zu viel, wenn du hast drei Gewerke und da bist du schon am
Ende. Ja, bist schon durch, ne? So. Aber du versuchst erst auf der 100er Ebene zu teilen, auf der 10er Ebene dann noch feiner zu unterteilen, also in diesem dritten Oktett und dann in der Einser-Stellenebene nochmal. Und
auch deswegen ist es so wichtig, sich im Vorhinein Planung zu machen.
Ja.
Weil wir haben, das ist ja von unten angefangen, Layer 1, Layer 2. In Layer 2 machen wir uns um VLANs Gedanken. Wie viele VLANs haben wir denn überhaupt? Wie kann überhaupt unser IP-Address-Management aussehen?
Ja. Genau, und wenn du dann im Haus bist mit den Wohnungen, da unterteilst du dann auch nochmal nach FOH, nach Pult, nach Nodes, nach Heizungsraum, nach
genau.
Putzraum, nach Wohnung, nach was auch immer, ja. Das finde ich macht Sinn und ich finde auch das andere macht Sinn, dass man sich immer Platz lässt, damit man noch erweitern kann, weil es kann immer noch ein Gerät dazukommen und ja, das Durchzählen hat, also das stumpfe Durchzählen, wenn ich das mal irgendwo sehe, egal in welchem Bereich, fand ich immer noch, dass das mehr Probleme bringt, als dass es nutzt.
Im Theater sieht man das halt sehr viel, ne?
Da wird's einfach, ja, wir hätten das früher auch, dass die Scheinwerfer irgendwie durchgezählt sind, aber da kommen halt, dann wird irgendwas dazu gebaut und das wird dann hinten dran gehängt.
Vergibst du 1 bis 99 als Scheinwerfernummern?
Ja.
Für Frontlicht.
Dimmer. Für Frontlicht, ja.
Ja, okay. Ja, ja. Manchmal bin ich da so, oh nee, das, da machst du wenigstens gleich überall 100er Nummern. Und nicht so ein Sonderding so.
Nee, nur für Frontlicht. Aber da muss ich ja halt sagen, ich habe halt keine Baustellen, wo ich mehr als 99 Lampen in der Front habe. Ja, für Frontlicht mache ich das noch. Aber selbst bei Bestuhlungsplänen nervt es mich total, weil, dass da schon mal durchgezählt worden ist irgendwann. Weil das irgendwann kommst du an die Stelle und es muss mal was anderes sein und du bist dann so unflexibel.
Ja.
Oder dann hast du so komische Sprünge, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Bin sogar bei unserem Bestuhlungsplan jetzt so weit, dass ich 100er Nummern vergebe. Also bei Tischen. Nicht Stühlen unbedingt. Also ich finde an einem, das Einzige, wo ich bei einem Bestuhlungsplan Ausnahme gelten lasse, ist, wenn es an einem Tisch eine Nummer 1 gibt und du dann irgendwie sinnvoll durchzählst. Aber selbst bei Tischen versuche ich jetzt auf 100er Nummern zu geben, damit du das also irgendwie sinnvoll
hörst.
Pro Reihe, pro Tischreihe, ja.
Okay, ja, weil sonst noch 100
oder 200, Tischblock, 300, ja.
Das sind
wir. Ja, wir haben halt einen Mittelblock und zwei, also neben dem Mittelblock natürlich links und rechts einen Gang und dann haben wir nochmal Außenflanken und da habe ich es aber auch so gemacht. Also die linke Flanke hat die 100er Nummern, die in der Mitte die 200er und die rechte Flanke hat die 300er Nummern und wenn es dann zwischen in den Blöcken oder in den links, rechts, Mitte nochmal Unterteilungen gibt, dann springe ich da halt in Zehnern.
Ja.
Irgendwie. So. Und ich fange immer mit einer 1 an. Ich fange selten, also außer auf einer ganz hohen Ebene fange ich mit einer 0 an, durchzuzählen, aber bei Geräten fange ich immer mit einer 1 an.
Also macht es würde im Netzwerk bei mir übrigens auch nur Sinn, weil 0 kannst du nicht vergeben als Geräte-ID.
Ah, okay. Schön. Ja, dann cool. denken wir doch, machen Ton, also ich möchte, also an alle Tontechniker, die uns vielleicht zuhören, um das mal kurz abzukürzen, denkt ihr auch so? Oder sind das nur die Jungs, die dann doch eher Licht bedient haben?
Ich glaube schon Licht. Ich glaube, das ist schon so ein Lichtding.
Ja, ich glaube es leider auch.
Stagebox fängt ja auch bei 1 an, nicht bei
1. Ja, und die Zellen, die stecken halt auch nacheinander. Die sagen nicht, ich hätte gerne noch, stell mir mal 4 Rios hier hin, weil ich immer wieder mit 1 anfangen will. Das bezahlt ja dann noch keiner mehr.
Naja, die haben ja aber dafür 4 Rios. Die sagen dann zum Beispiel 4.1.
Ja, aber die stecken die trotzdem voll. Also wenn ich überlege, allein in meinem DMX-Patch.
Jetzt wird Zeit, dass wir einen Tonkollegen hier im Podcast haben.
Ja, glaube auch. Also ja, wir schweifen ab, Entschuldigung. Das war auch nicht böse gemeint, aber mich wird das mal wirklich interessieren, was die Tonkollegen dazu sagen. Ob das doch eher so ein Lichtding ist mit diesem.
Ja.
So. Ja.
Wir sind ja eigentlich auch schon fast am Ende, weil Layer 3 ist so das Letzte, worüber man sich Gedanken macht. Und wenn wir jetzt anfangen, über Layer 4 und über Firewalling zu sprechen, dann auch über Security zu sprechen, dann machen wir ein ganz neues Thema auf. Und das sparen wir uns für eine weitere Folge auf, würde ich sagen. Dann würde ich einmal kurz zusammenfassen, oder?
Ja, gerne.
Also bei einer Netzwerkplanung kommt es so ein bisschen darauf an, dass ihr euch als allererstes einen groben Plan macht und Lokalitäten, hätte ich jetzt fast schon gesagt, Locations, also die Verörterung von Positionen. Schreibt euch auf, wo sind welche Positionen, welche Gegebenheiten habt ihr da. Was wird doch dort benötigt? Den Sinn und Zweck des Netzwerks. Was soll das Netzwerk an Aufgaben für übernehmen für euch auf dieser Veranstaltung? Das sind die Grundaufgaben, die geklärt werden müssen. Schreibt euch das auf und macht euch darüber auch schon mal einen groben Plan. Und das kann ja auch einfach ein Vectorwork sein, Grundebene, Grundriss auf, irgendwie Bühne drin oder sowas und dann wird einfach nur grob Rechteck mit einem Text drin. So, geht ja genauso. Und danach macht ihr euch Gedanken drüber, welche Geräte habe ich da? Wie viele Geräte sind das? Was für eine Bandbreite brauche ich dort? Da geht es natürlich dann auch schon wieder ein bisschen technischer rein mit, was für Protokolle möchte ich nutzen. Da ist man aber als Firma dann auch recht schnell eingeschränkt, weil entweder man arbeitet auf Dante, man arbeitet auf AVB, man arbeitet auf SIMTI, man arbeitet auf NDI, man arbeitet auf Sivi, man arbeitet auf JWD, da gibt es ja ganz viel. Aber da ist ja so ein Firmenstandard, das heißt, das hat man ja sowieso irgendwie. Das kann man sich dort dann quasi ansetzen oder sich überlegen. Und dann hat man die groben Eckdaten zusammen. Wie viel brauche ich da an Funktionalität und an Leistung im Sinne von Bandbreite und Port? Und kann dann im nächsten Schritt sich Gedanken darüber machen, was brauche ich für VLANs, was für Dimensionierungen in der, eine Sache habe ich vergessen, wie komme ich zu dieser Position, also wie sind die Kabelwege zwischen den Positionen, nutze ich die Hausverkabelung, lege ich eigene, was kann ich da nutzen, sind die Leute so cool, kann ich mit denen sprechen, kann ich mit denen arbeiten, wie ist die Infrastruktur dazwischen, gehe ich über deren Switch, gehe ich über meine Switch, gehe ich über deren Glasfaser, gehe ich über meine Glasfaser. Das sind alles so Gedanken, die kann man sich vorher schon machen, bevor man dann einen Schritt weitergeht und vielleicht dann auch schon an die Fachabteilung abgibt und sagt, okay, bitte, dass es die Anforderung an das Netzwerk macht. Und die geht dann hin und sagt, okay, Dimensionierung der Switche, was für Switche brauchen wir? Bandbreite, wie viele Ports, wie viele VLANs brauchen wir irgendwo? Wie groß soll so ein VLAN sein? Wie ist die VLAN-ID-Struktur? Auch da kann man sich ja schon Gedanken machen. 10 bis 19 für Ton oder 10 bis oder die 100er-Serie für Ton, die 200er-Serie für Licht, die 300er-Serie für Video. Da kann man ja dann auch wieder diese Schritte gehen. Man hat ja 4000 mögliche zur Verfügung. Und dann geht man einen Schritt weiter, wenn man auch das schon fertig hat mit den VLANs, dann weiß man jetzt, okay, welche Funktionalität brauche ich innerhalb eines VLANs und wie viele IP-Adressen brauche ich in diesem VLAN? Oder brauche ich überhaupt IP-Adressen oder nehme ich Vedante Link-Local-Adressen? So. Und das ist so die Grundlage, die man halt immer hat bei einem Netzwerk und wo man dann auch schon als Fachplaner, sage ich mal, sehr schnell anfangen kann, Sachen abzugeben, weil man vom Kunden entweder vom Accounter oder vom Kunden direkt, weil man selber im Kundenkontakt ist, gesagt bekommen hat, okay, das ist unsere Anforderung, das möchte der Kunde haben. Mit allem im Hintergrund, Redundanzanforderungen, was kauft er tatsächlich an Leistung bei uns ein und was für Funktionalität, und dann kann die Fachabteilung diese Funktionalität umsetzen. Die Fachabteilung kann im Zweifel nichts mehr damit anfangen, wenn gesagt wird, ja, da kommen 4 Switche hin, 5 Glasfaser, 3 Anwendeswitche, gib ihn, wird ja funktionieren. Da haben die dann halt auch wieder wenig Spielraum sozusagen. Und das kann halt dann abgegeben werden. Und das sehe ich leider sehr häufig, dass die technischen Planer das schon fast bis zum Ende durchplanen, das aber meistens dann gar keinen Sinn ergibt oder es eine schlauere Möglichkeit gibt. Weil sich halt jemand im Unternehmen selber damit beschäftigt und das auseinandersetzt. Oder halt eben externe Planer oder Unternehmen wie uns dazu holt. Genau. Habe ich was vergessen, Sebastian? In ein fragendes Gesicht.
Das mit den IP-Adressen haben wir als letztes geklärt, aber könntest du doch trotzdem nochmal aufnehmen, oder? Das war ja auch der letzte Punkt.
Wenn ihr beim IP-Address-Management könnt ihr halt in zwei Bereichen arbeiten, die würde ich euch empfehlen, weil es am einfachsten ist. Dieser 10er-Bereich, Privatklasse A, oder der 192.168er-Bereich, Privatklasse C. Und im 10er-Bereich, das ist halt ein sehr großer Bereich. Das war in unserem Beispiel übrigens vorhin eher dann so Kanada gewesen. Kanada hat halt die Möglichkeit, und dann kannst du nochmal sagen, okay, das zweite Oktett ist dann eher Norden, Süden, Osten, Westen. Das dritte Oktett ist dann wieder der Staat und der vierte Oktett ist dann wieder die Wohnung im Haus. Und das dritte Oktett die Straße, so, das ist die Wohnung. Und so könnt ihr das dann auch wieder in eine Hierarchie aufteilen und macht euch die Möglichkeiten, die eine IP-Adresse hat, alleine weil sie so viele möglichen Zahlenstellen hat, macht euch das zu nutzen, indem ihr sie in eine Struktur unterteilt, die an eure Gegebenheit anpasst. Positionen, Anwendungsfälle, Positionen oder Anwendungsfälle oder Gebäude zum Beispiel, um halt dann direkt damit zu arbeiten. So. Genau.
Ja, schön. Sebastian
ist...
Ich habe noch eine Frage.
Okay, hau raus.
Nutzt du DHCP?
Ja.
Kommt drauf an. Kommt jetzt wieder.
Tatsächlich nutze ich fast immer DHCP in einem bestimmten Bereich. Zum Beispiel, ich, mein Teil, mache immer 200 bis 250 DHCP an. Weil so kann ich mit meinem Arbeitslaptop immer auf jedes VLAN draufgehen und bin automatisch im richtigen Bereich in diesem VLAN und muss nicht erst noch meine Adresse einstellen. Ich nutze DHCP immer dann, wenn dieses Gerät in diesem Netzwerk arbeitet, ich aber nicht unbedingt diese IP-Adresse wissen muss von diesem Gerät. Saloppes Beispiel, wenn man es jetzt nicht ganz so simpel mit Security nimmt, einen Monitoring-Server zum Beispiel. Der ist im Netzwerk, der arbeitet damit, der muss auf die Geräte zugreifen können, der muss aber nicht unbedingt eine feste IP-Adresse haben. Oder der Arbeitslaptop, von dem ich eben gerade gesprochen habe. So Sachen. Das auf jeden Fall. Oder halt Sachen, schlau, die halt schnell und irgendwie abgesteckt werden müssen oder so. Und dann alles von 1 bis 199 ist halt fest vergeben in der Struktur, die wir haben.
Finde ich schlau, weil wenn du jetzt irgendein Kabel überprüfen willst und nicht mal weißt, auf welchem VLAN das ist oder welche IP-Range da ist und du hast jetzt eine feste bei dir eingestellt.
Du musst eher darüber keine Gedanken machen.
Ja, aber wie würdest du es ohne zu lösen, wäre ja auch schon fast.
Ja, du könntest halt in deiner Dokumentation pingen, ne? Nachgucken.
Ja,
du könntest mit Wireshark auf dem Netzwerk nachgucken oder du guckst halt bei dem Gerät, was du erreichen möchtest, was hat für eine IP-Range. Heißt aber halt auch, wenn du ein DHCP ansteckst, du steckst dich auf das VLAN, du bekommst eine DHCP-Adresse in einem Bereich und dieser Bereich stimmt nicht mit dem Gerät überein, was du erreichen möchtest, siehst du jetzt schon automatisch, warte mal, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht.
Mhm. Ja, finde ich schlau. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass du sagst, nee, nutze ich nicht. Nutze ich nur für.
Oder um schneller an den Start zu kommen.
Ja,
ganz ehrlich, DHCP-Server an, alle Geräte auf DHCP und Lichtbereich zum Beispiel. Oder Dante. So, Dante hat, da brauchst du die IP-Adresse nicht unbedingt kennen, deswegen nutzen sie ja Link-Local. Oder.
Ja, aber dann kannst du das wieder nicht fernsteuern, zum Beispiel über das iPad.
Doch.
Weißt du?
Doch. Dante-Geräte an sich kannst du ja nicht fernsteuern. Das ist ja erstmal nur das Dante-Ökosystem. Du redest jetzt schon von einem Mischpult. So.
Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Er hat recht.
Lichtsystem genauso. Stellst du einfach auf DHCP und dann kommt erstmal alles irgendwie ins Netzwerk. Streaming, ACN, Multicast oder Artnet Broadcast, gib ihm. Und dann bist du erstmal happy. Wenn du schnell an den Start kommen musst. Wenn du schnell an den Start kommen musst, dann hast du nicht unbedingt die Notwendigkeit für ein Monitoring oder für eine Web-Remote. Und wenn du eine Web-Remote haben möchtest, dann gehst du halt eben kurz in deinen Pult rein, guckst die IP-Adresse nach und machst es. Du musst eh Web-Remote anmachen. So.
Ja. Aber das machst du doch auch echt nur bei Systemen, die schnell an den Start müssen und nicht zu groß sind, oder?
Ja,
bei großen Systemen würdest du sagen, da ist mehr Geld im Spiel.
Definitiv,
irgendwer muss ja das große System bezahlen und die Ausfallsicherheit.
Auch da macht euch einen Standard. Ja. Also ein EPUM, IP-Address-Management mit dem VLAN-Management, das kann man sich so als Standard irgendwie abspeichern und immer wieder aus der Schublade ziehen.
Ja. Und wenn man es immer in einem ähnlichen Schema macht, ist man halt auch irgendwann schnell damit.
Ne? Genau.
Also dann,
voll.
Ja. Ich habe demnächst quasi einen Zaubertrick mit dem Azubi aus einer anderen Abteilung gemacht, so ungefähr. Der war den ersten Tag bei uns und wir standen dann auf unserer kleinen Bühne und ich habe ihm quasi einen Übersichtsplan hingegeben, wo halt die Scheinwerfernummern drauf standen und ich habe ihm gesagt, sag mir mal eine Nummer und ich zeig dir, welcher Scheinwerfer es ist. Und ich konnte irgendwie von 120 Scheinwerfern konnte ich ihm 80, glaube ich, noch sagen. Und da war er schon sehr beeindruckt. Aber ja, das warum ist halt kann
das
ich,
System
warum kann,
dahinter.
Das ist das System dahinter. Also das ist wie bei jedem Zauberer, da ist in Anführungsstrichen ein Trick oder ein System dahinter, wie das funktioniert. Und wenn ihr immer wieder das gleiche System macht, dann werdet ihr auch schneller. Ganz ehrlich, das ist wie Klavierspielen. Wenn du dem Pianisten, der Pianistin jetzt jeden Tag das Klavier umbaust und die Tasten woanders hinlegst, dann kann er auch nicht spielen. Also nehmt immer wieder das gleiche System und dann könnt ihr es irgendwann fast blind wie Klavier spielen.
Genau. Ja. Alles klar. Das war doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Mein Pick of the Day heute, wie gesagt, ist dieser Bandwidth Uplink Calculator. Findet ihr unter flicktronics-calc.netify.app. Wie gesagt, das werde ich in die Shownotes packen. Da könnt ihr für drei unterschiedliche Protokolle, Dante, IS-67 und SMPTE-21-10-30, die Angaben setzen, was habt ihr alles, und dann die Bandbreite berechnen, die ihr dafür habt. Der rechnet euch dann auch automatisch zum Beispiel die Auslastung aus, wie viel Puffer ihr sozusagen noch habt, und das Ganze nach Ordinates Design Rules, was für mich cool ist. Genau. So viel dazu. Wir müssen uns mal für dieses Pick of the Day auch nochmal so ein Jingle, glaube ich, bauen. Ich glaube, das wäre ganz cool.
Wenn wir musikalische Tontechniker, Tontechnikerinnen, Musiker unter unseren Zuhörenden haben, ihr dürft uns auch gerne ein GEMA-freies Jingle zusenden, was wir dann nutzen würden. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
Kam mir auch gerade spontan, weil ich mir wieder kein Pick of the Day vorbereitet habe und jetzt gerade noch schnell überlegt habe und gedacht habe, zieh das noch ein bisschen. Ich hätte aber mal wieder eins. Ich habe mir gerade schnell eins ausgedacht. Wer daran interessiert ist, Lua zu lernen. Lua ist eine Programmiersprache, die auch auf der Grandma 3 immer mehr Einzug hält. Oder ihr möchtet Computerspiele wie Roblox programmieren. Da wird angeblich auch Lua verwendet. Es gibt einen YouTube-Kanal von einer jungen Dame, der heißt From Dark to Light. Und die versucht das in englischer Sprache so ein bisschen der Lichtbedienerwelt nahezubringen.
Das ist speziell auf
Grandma 3.
Oh, cool.
So ein bisschen. Ich habe bisher erst nur ein paar von ihr geguckt, fand sie aber doch ganz gut, weil das hatte mir irgendwie zumindest so ein paar Schnittpunkte mit dem, was ich erstmal verstehen kann. So, es ist nicht ganz ohne, eine Programmiersprache zu lernen, aber das fand ich eingänglicher, als was ich bisher so gefunden habe. Ich weiß auch, dass es sicherlich vom Feeds irgendwann bestimmt auch was geben wird. Aber gerade im Moment fand ich das von ihr ganz schön.
Finde ich cool, vor allen Dingen, weil sie auch teilweise KI einsetzt und euch erzählt, okay, wie könnt ihr KI nutzen, um das Ganze zu machen. Und so wie ich das jetzt gerade auch sehe, ich meine, ich komme ja ein bisschen aus dieser Welt, auch Git und so weiter verwendet. Also schon ein bisschen advanceder ist. Kann ich ihr sehr empfehlen, also auch jetzt schon.
Und sie hatte sich das selber beigebracht, weil sie auch nichts gefunden hat zu dem Thema. Und ja, das ist eines meiner, was ich noch lernen möchte. Und da fühlte ich mich bei ihr ganz gut aufgehoben.
Cool. Werden wir auch in die Shownotes packen.
Schön.
Dann, ja, würde ich sagen, war das doch eine sehr gelungene Folge 10 von diesem Podcast, oder was sagst du?
Denke ich auch. Es war auch mal ein bisschen mehr Butter bei den Fische als sonst manchmal.
Ne? Also ich bin mal gespannt, was das Feedback ist, wie trocken es dann tatsächlich war. Und wie wir oder andersrum formuliert, welche Ideen vielleicht kommen, um das Ganze noch ein bisschen schmackhafter zu machen. Wo ich natürlich dann auch immer sehr offen oder wir offen für sind, weil
gerne.
Wir möchten ja auch weiterentwickeln. Genau. Ne? Aber die 10. Folge, die haben wir geschafft, weil das war immer so das Thema. Die 10 Folgen, wer 10 Folgen nicht schafft, dann war es nichts. Aber die haben wir bekommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Wobei,
doch.
Wir haben ja schon ein paar Sachen in Planung, genau. Freue ich mich auch sehr drauf.
Genau.
Naja, dann in dem Sinne, wo auch immer ihr gerade seid, ruhige Autofahrt, ruhigen Arbeitstag, oder schön Feierabend.
Beim Putzen, beim Kochen, was auch immer. Beim nächsten Mal wieder mit einem Gast.
Genau. Könnt ihr euch drauf freuen. Bis dann.
Tschüss.